Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Über die Geschichte von Anne Frank hinaus. In den Niederlanden wird am Wochenende das Nationale Holocaust-Museum eröffnet. Es erinnert auch an die häufig enge Kollaboration mit den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg. Der Weltfrauentag in der Ukraine, an der Front und unter Tage, wie sich die Rolle vieler Ukrainerinnen durch den russischen Angriffskrieg verändert hat. Außerdem, britische Unterhausabgeordnete werden immer häufiger bedroht. Das sind unsere Themen an diesem Freitag in Europa heute. Einmal wird dieser schreckliche Krieg doch aufhören. Einmal werden auch wir wieder Menschen und nicht allein Juden sein. Dieser Satz, dieser flehentliche Wunsch stammt aus dem Tagebuch der Anne Frank. Sie wurde in Frankfurt am Main geboren, wanderte mit ihrer Familie in die Niederlande aus und wurde dort versteckt, um sie so vor der Deportation in deutsche Konzentrationslager zu bewahren. Das gelang 2 Jahre lang. Im Sommer 1944 wurde Anne Frank aber entdeckt. Später, noch kurz vor Kriegsende, starb sie in deutscher Lagerhaft. Es ist vor allem Anne Franks so bewegende Geschichte, die das Bild der Niederlande unter der deutschen Besatzung, also im Zweiten Weltkrieg, lange prägte. Dort gab es allerdings nicht nur Widerstand, sondern auch Kollaboration. Am Sonntag wird in Amsterdam ein nationales Holocaust-Museum eröffnet. Bisher hatte es das nicht gegeben. Neben den Opfern wird es hier um Menschen im Widerstand gehen und um Menschen, die andere Menschen verraten haben, gerade Jüdinnen und Juden. Meine Kollegin Kerstin Schweighöfer über dieses Museum und die Vergangenheitsbewältigung in den Niederlanden.
An der Plantage Middenlaan in Amsterdam, direkt bei einer Tramhaltestelle, liegt die Hollandse Schouwburg. Das ehemalige Theater ist Teil des Nationalen Holocaust-Museums. Denn 1941 hatten die Nazis daraus ein Deportationszentrum gemacht. 46.000 niederländische Juden wurden hier zusammengetrieben. Im Theatersaal war es so voll, dass die Menschen dort tagelang stehen mussten. Kleinkinder und Babys wurden deshalb auf die andere Straßenseite gebracht. Dort befanden sich eine Kinderkrippe und eine Schule. Diese beiden Gebäude formen den zweiten Teil des neuen Museums. Denn den Lehrkräften und Kindergärtnerinnen gelang es, rund 600 jüdische Kinder herauszuschmuggeln. Sie wurden hinten im Garten über eine Mauer zur Schule gereicht und von dort aus versteckt in Wäschesäcken weggebracht. Immer dann, wenn die Straßenbahn an der Haltestelle hielt und den deutschen Soldaten so die Sicht versperrte. Ein Wunder Gottes sei das gewesen, sagt Rosetta Musab Andriese. Die 96-jährige Holocaust-Überlebende hatte ein paar Tage in der Krippe verbracht, obwohl sie mit ihren 15 Jahren dafür eigentlich schon viel zu groß war. Anders als die Kinder, die gerettet werden konnten, musste sie nach 3 Nächten zurück ins Theater und wurde ins KZ Bergen-Belsen deportiert. Rund 80 Jahre später steht sie erneut vor der inzwischen rekonstruierten Gartenmauer, an der nun Fotos von jüdischen Kindern hängen, die nicht überlebt haben. Beeindruckend sei es geworden, findet sie. Rosetta Musab gehört zusammen mit Direktor Emil Schrever zu den Gründern des neuen Museums. Ihr Ziel? An einem Ort der Entmenschlichung den Opfern wieder ein Gesicht geben. Anhand von Fotos, Dokumenten, Gebrauchsgegenständen. Direktor Schrever?
So eine Rehumanisierung. Man will, dass man die Leute wieder als Menschen wahrnimmt.
Anders als viele andere Holocaust-Museen wird das Amsterdamer Institut vom Licht durchflutet.
Es ist ein Haus, das hell ist, das einfach zeigen will, dass das an einem sonnigen Tag genauso passiert ist wie an einem dunklen Tag.
Das war möglich, weil auch in den Niederlanden viele Menschen wegschauten. Ein zweiter Unterschied zu vielen ähnlichen Museen: Das Amsterdamer Museum befindet sich an einem historischen Ort. Es musste nichts inszeniert werden.
Denn das Haus ist schon da und dieser Ort ist schon da und man fühlt das.
Es ist auch der Ort, wo Denunzianten ihr Kopfgeld abholen konnten, in der Schaubürg. 7,50 Gulden für jeden aufgespürten Juden. Der Anteil der ermordeten Juden ist in den Niederlanden nach Polen der höchste in Europa. Nur 38.000 der 140.000 niederländischen Jüdinnen und Juden überlebten. Ausschlaggebend waren die Effizienz, aber auch die Folgsamkeit der niederländischen Behörden. Beamte legten Überstunden ein, um herauszufinden, wo Jüdinnen und Juden wohnten. Mit schwarzen Punkten übersäte Karten waren das Ergebnis. Überschrift: Elke Stip 10 Joden, jeder Punkt 10 Juden. Das neue Museum zeigt eine Collage aus diesen Karten. Konfrontierend für niederländische Besucher auch der Saal, der mit Anordnungen der Besatzungsmacht tapeziert wurde. Denn umgesetzt wurden sie von Niederländern, so Chefkuratorin Annemiek Gringhold. Auf diese Weise will das Museum dafür sorgen, dass sich Niederländerinnen und Niederländer ihrer Vergangenheit künftig selbstkritischer stellen. Denn lange Zeit sahen sie sich als Nation, die geschlossen in den Widerstand ging. Kollaborateure und Verräter gab es in dieser Vorstellung nicht.
Kerstin Schweighöfer. Am Sonntag wird der niederländische König Willem-Alexander das Haus eröffnen. Deutschland wird durch die amtierende Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig vertreten sein. Der Weltfrauentag im Krieg. Bevor aufgrund des russischen Großangriffs der Kriegszustand in der Ukraine verhängt wurde, war der Weltfrauentag dort ein Feiertag. Der russische Angriffskrieg hat natürlich die gesamte ukrainische Gesellschaft drastisch verändert, wohl ganz besonders aber die Rolle der Frauen. Sie haben neue Aufgaben übernommen, auch solche, die zuvor Männern vorbehalten waren. Frauen gehören inzwischen zur kämpfenden Truppe und sie arbeiten zum Beispiel im Bergbau. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit unserem ukrainischen Kollegen Ivan Chaivanowitsch in Kiew gesprochen. Er wundert sich darüber, dass der Weltfrauentag nicht überall in Deutschland Feiertag ist. Zunächst habe ich ihn gefragt, für was der Weltfrauentag früher stand, als die Ukraine noch zur UdSSR gehörte.
Das war definitiv ein Frauentag. Als ich noch ein Schüler war in der Grundschule, haben wir geübt, gelernt sozusagen, dass die Mädchen ihre Klassenkameraden zum Tag der sowjetischen Armee begrüßten und die Jungs Mädchen zum 8. März begrüßt haben. Seit langem wird dieser Tag in erster Linie mit dem Frühling und Tulpen assoziiert. Also an ursprüngliche Bedeutung hat 8. März bestimmt verloren und jetzt oder seit langem schon gilt als ein Tag der Aufmerksamkeit für Frauen, aber definitiv nicht als Tag des Kampfes für Frauenrechte.
Wie hat sich die Rolle der Frauen in der Ukraine durch den Krieg verändert? Fangen wir bei den Berufen an, die früher keine Frauenberufe waren, auch der Tätigkeiten der Armee, dem Kampf.
Ja, tatsächlich hat die Zahl der Frauen in der Armee zugenommen. Ende 2023 gab es mehr als 40.000 Frauen in der Armee und auch noch dazu 20.000 an zivilen Positionen. Aber grundsätzlich sind alle Zugangsbeschränkungen für weibliche Militärangehörige zu allen Positionen aufgehoben. Also das heißt, wenn früher Frauen hauptsächlich in medizinischen Fachgebieten als Buchhalterinnen, als Köchinnen in der Armee gedient haben, tätig waren, dann jetzt sind sie oder können sie auch Fahrerinnen, Granatenwerferinnen, Kommandeurinnen oder Mechanikerinnen sein. Verteidigungsministerium hat berichtet, dass mehr als 5.000 Soldatinnen direkt im Kampfgebiet kämpfen. Und damit wir nicht, ein konkreter Beispiel, auf dem Cover von neuesten ukrainischen Ausgabe des Vogue-Magazin ist eine Soldatin, eine ukrainische Soldatin abgebildet mit Rufzeichen Xena. Sie ist Kommandeurin einer Eingriffseinheit.
Gehört also zur kämpfenden Truppe. Was haben Frauen übernommen, Zivilistinnen, die nicht kämpfen? Hat sich da etwas verschoben, zum Beispiel bei schweren körperlichen Arbeiten?
2017 wurde die Liste der für Frauen verbotenen Berufe gestrichen. Das gab, das war insgesamt bis 450 Berufe. Meistens geht es um harte Arbeit oder Arbeit unter schädlichen Bedingungen wie Schweißer, Maurer, Baggerfahrer, Taucher, sowie Berufe in Metallurgie, Bergbau, Zementproduktion und so weiter. Aber die Aufhebung des Verbots wurde damit begründet, dass man einem Menschen die Entscheidungsfreiheit nicht nehmen kann. Aber jetzt ist die Sache so, dass aufgrund des Mangels an Männern kommen Frauen in männliche Berufe und ersetzen die Männer. Sie erlernen die Berufe von zum Beispiel Traktorfahrerinnen, Elektrikerinnen, Trolleybusfahrerinnen. Es gibt auch die Frauen in Kohlenminen. Ich meine, die unterirdisch arbeiten.
Herr Rajwanowitsch, treten Frauen in der ukrainischen Öffentlichkeit, vielleicht auch im Alltag, inzwischen selbstbewusster auf?
Das hat doch nichts daran nicht gefällt auch früher, weil eine Frau in der ukrainischen Gesellschaft nie ein stilles Anhängsel eines Mannes war. Es gibt sogar ein Sprichwort in Ukrainisch: Der Mann ist ein Kopf der Familie und die Frau ist ein Hals. Wohin sie will, dorthin wird sie ihren Kopf wenden. Also ich finde, dass die Frauen auch früher sehr leidenschaftlich, neugierig und aktiv in der Ukraine waren. Sie bleiben auch heute.
Gibt es Frauen in Männerdomänen, zum Beispiel in der Wirtschaft, die inzwischen als Vorbilder gelten, weibliche Vorbilder für andere Frauen?
Ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, dass der Krieg ein Katalysator dafür geworden ist. Es gibt Frauen natürlich in allen Bereichen. Aber ich denke, das meist auffällig ist heute die Anwesenheit von Frauen in der Armee.
Und darüber haben wir gesprochen. Sind Frauen in der Ukraine insgesamt, mit der Bitte um eine kurze Antwort, insgesamt inzwischen gleichberechtigt?
Also aus formaler und rechtlicher Sicht natürlich unbestreitbar. Das ist auch in der Verfassung verankert. Aber es ist kein Geheimnis, dass Arbeitgeber auch früher eher Männer bevorzugt haben, weil sie nichts mit Mutterschaftsurlaub der Frauen zu tun haben wollten. Und nach wie vor gibt es mehr Männer in Führungspositionen, zum Beispiel sogar in der Regierung unter 22 Regierungsmitgliedern gibt es nur 4 Frauen. Und vielleicht das Wichtigste, dass laut Statistik sogar verdienen Frauen im Durchschnitt 19% weniger als Männer.
Das war mein Kollege Ivan Rajwanowitsch aus Kiew. Das Gespräch mit ihm zum Weltfrauentag haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mit ihm sprechen wir regelmäßig freitags in dieser Sendung in Europa heute. Das ist leider auch in Deutschland bekannt. Wer sich politisch engagiert, wird oft beschimpft und mitunter sogar bedroht. Wer sich gegen Rechtsextremismus einsetzt, muss damit inzwischen rechnen, fest rechnen. Dass es nicht immer bei Drohungen bleibt, zeigt der Mord am hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke. Er wurde im Sommer 2019 von einem Rechtsextremisten erschossen. Auch in Großbritannien werden Politiker bedroht und eingeschüchtert und auch dort ist es dabei nicht geblieben. Einige Abgeordnete haben angekündigt, ihre Tätigkeit deshalb aufzugeben. Das britische Innenministerium will sie besser schützen. Ein 35-Millionen-Euro-Programm soll das sicherstellen. Konstanze Nastarowitz berichtet aus London über die Maßnahmen und die Stimmung unter britischen Politikerinnen und Politikern.
Ich bin wirklich so beunruhigt, wie ich es noch nie zuvor war. Die aktuelle Bedrohung ist wirklich ernst. Menschen haben Nachrichten in WhatsApp-Gruppen gepostet, in denen sie sagen, dass sie vor meinem Haus protestieren wollen. Ich muss jetzt immer einen Panikknopf tragen, der an die Polizei angeschlossen ist. Ich musste die Polizei kommen lassen, um zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu installieren, darunter Panikknöpfe in verschiedenen Schlafzimmern. Es sind Schilderungen wie diese, die in Großbritannien seit Wochen diskutiert werden. Britische Abgeordnete fühlen sich zunehmend bedroht und eingeschüchtert. Diese Entwicklung hat bereits eine tragische Vorgeschichte. 2016 wurde die Labour-Abgeordnete Jo Cox von einem Rechtsextremisten ermordet. 2021 erstach ein Anhänger der Terrormiliz IS den konservativen Abgeordneten Sir David Amess. Bei Protestaktionen geht es in letzter Zeit immer wieder auch um die Haltung einzelner Politiker zum Nahostkonflikt. Im Internet kursieren Listen, wie sich welche Abgeordnete dazu positioniert haben. Vor dem Haus des konservativen Abgeordneten Tobias Elwood versammelten sich im Februar mehr als 60 Protestierende und demonstrierten für einen Waffenstillstand in Gaza. Tobias Elwood schilderte seine Erlebnisse bei BBC Radio 4. Kundgebungen vor dem Parlament, vor dem Büro eines Abgeordneten zu veranstalten, ist eine Sache. Aber die Privatadresse zu nutzen, um eine aggressive, einschüchternde Kundgebung vor dem Wohnhaus eines Abgeordneten zu veranstalten, die nicht nur die Familie, sondern auch die Nachbarn beeinträchtigt, geht für mich zu weit. Der konservative Abgeordnete Mike Freer kündigte vor kurzem an, sich aufgrund von Bedrohungen sogar aus den anstehenden Wahlen zurückziehen zu wollen. Der Daily Mail sagte er, es kommt ein Punkt, an dem die Bedrohung für die eigene Sicherheit zu groß wird, auch für unsere Ehepartner und unsere Familie. Auch Brandon Cox, der Witwer der 2016 getöteten Abgeordneten Joe Cox, blickt besorgt auf die aktuelle Bedrohungslage. Er warnt in einem Interview mit BBC News aber auch, es gibt Parlamentarier und andere Politiker, die diese gesellschaftlichen Spannungen noch anheizen. Sie nutzen insbesondere die Entmenschlichung von Minderheiten, um einen Kulturkampf in diesem Land zu führen. Bei den jüngsten Protesten zum Nahostkonflikt steht häufig vor allem die muslimische Bevölkerung im Fokus der Berichterstattung. Das bringt in manchen Teilen der Bevölkerung wiederum auch eine gewisse Islamfeindlichkeit zum Vorschein, die einige Politiker versuchen für sich zu nutzen. Lee Anderson, bis vor kurzem stellvertretender Generalsekretär der Tories, musste zum Beispiel zuletzt aus der Parlamentsfraktion ausgeschlossen werden. Er hatte öffentlich darüber spekuliert, dass Islamisten London und den Londoner Bürgermeister kontrollierten. In diese Stimmung hinein gab sogar Premierminister Rishi Sunak ein überraschendes Statement ab. In den letzten Wochen und Monaten haben wir eine schockierende Zunahme von extremistischen Störungen und Kriminalität erlebt. Was als Proteste auf unseren Straßen begann, hat sich zu Einschüchterungen und geplanten Gewalttaten entwickelt. In seiner Rede ging er auf extremistische Bedrohungen von verschiedenen Seiten ein, beispielsweise auch von der extremen Rechten. Die Sicherheit der Abgeordneten soll nun noch einmal zusätzlich gestärkt werden, mit einem Finanzpaket von 31 Millionen Pfund. Das Ziel? Einschüchterungen verhindern, die demokratische Prozesse untergraben könnten. Zuletzt waren im Parlament sogar Abstimmungsregeln wegen der Bedrohungslage nicht mehr eingehalten worden.
Mehr Schutz für britische Abgeordnete. Das war ein Beitrag von Constanze Nastarowicz aus London. Europa heute mit Gerwald Herter. Schönen Tag.